Ich möchte mit euch zu Beginn der folgenden Betrachtung ein Wort lesen aus dem Lukas-Evangelium. Also schlagt mit mir gemeinsam auf Lukas 18, Lukas-Evangelium Kapitel 18 und dort die Verse 18 bis 25. Lukas 18, Vers 18 bis 25. Da heißt es: Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Bis daher. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte und habt sie schon gehört und studiert und gelesen. Sie findet sich auch in zwei anderen Evangelien, im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Und ich werde im Laufe der folgenden Ausführungen mich auch hin und wieder auf die beiden anderen Evangelien beziehen, weil wir dort noch ein paar verschiedene Einzelheiten zu dieser Begebenheit erfahren, die unser Bild vervollständigen. Ja, liebe Geschwister, was für eine Frage wird hier aufgeworfen und gestellt. Die entscheidende Frage eigentlich. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Dieser Frage kommt also hier ein Mann zu Jesus. Aber bevor wir der Sache nachgehen, zunächst die Bemerkung, dass ich feststelle, dass viele Menschen sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Wenn ich so mit meinen Kollegen spreche oder anderen Menschen, denen ich im Alltag begegne, dann sind die entscheidenden Fragen unter den 20-Jährigen vielleicht: Was wird meine Ausbildung sein? Wo werde ich studieren? Ja? Wo werde ich meinen Lebensmittelpunkt einrichten? In welcher Stadt möchte ich wohnen? Das sind so wichtige Fragen. Im weiteren Laufe des Lebens ändert sich das dann ein bisschen. Dann freut man sich immer auf den Urlaub und überlegt sich, wo man vielleicht in den Urlaub fährt und was man für eine schöne Reise buchen kann. Und wenn man dann älter wird, also das geht jetzt schon so langsam bei den Leuten los, die in meinem Alter sind, so ab 40, 50, unterhalten sich die Leute auch immer mehr über die Zeit, wenn man dann aufhören darf zu arbeiten, wenn man dann in die Rente kommt und die Menschen planen vielleicht oder träumen von einem Häuschen irgendwo in einer Gegend oder in einem Land, das ihnen gefällt, ja, am Meer oder in den Bergen, wo sie sich zurückziehen können und ihren wohlverdienten Ruhestand sozusagen verbringen, ja. Und das ist so ein starkes Motiv, darüber unterhalten sich die Menschen, ja. Oh, und ich hoffe, dass ich dann noch gesund bin und dass ich dann, ja, so sozusagen das Beste aus meinem Leben machen kann, dass ich möglichst viel noch mitnehmen kann, heißt es immer, ja. Ich frage mich dann immer, wohin die Leute die Sachen mitnehmen wollen, ja. Und dann fällt mir immer ein, naja, letztendlich ins Grab heißt es, ja, nimmt man eigentlich nicht viel mit, ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt es so schön. Also das Mitnehmen finde ich immer einen sehr, sehr seltsamen Begriff. Ich verwende das eigentlich nicht so, aber es wird gemeinhin so gesagt. Ja, bevor dann das Leben irgendwann vorbei ist und wenn es dann bei dem einen oder anderen anders gekommen ist oder jemand vorzeitig erkrankt ist und gestorben ist, dann unterhalten sich die Menschen und sagen: Der arme Kerl, der hat nicht viel gehabt. Ja. Ist eigentlich tragisch. Ja, jetzt hat er sein ganzes Leben gearbeitet und konnte seinen Ruhestand gar nicht genießen und Ähnliches mehr. Ihr kennt es alles. Aber für uns, die wir heute hier sind, glaube ich, ist diese Frage, die der junge Mann unserem Heiland stellt, ja doch eine sehr entscheidende Frage. Und sollte es Einzelne geben unter uns, die sagen, nein, für mich ist das nicht so eine wichtige Frage, dann würde ich euch bitten, trotzdem da zu bleiben und anzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es doch für uns eigentlich eine Frage ist, die wir uns hier als Gemeinde auch stellen. Was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe, wenn ich das ewige Leben erlangen möchte? Schließlich heißt es ja auch im Hebräerbrief, dieser Vers ist mir gleich in den Sinn gekommen, ihr braucht es nicht unbedingt aufzuschlagen, Hebräer 13, Vers 14, da heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist eigentlich die Grundeinstellung von den Menschen, die sich Kinder Gottes nennen und die Jesus Christus als ihren Heiland angenommen haben. Wir wollen uns zuerst kurz mal mit dieser Person beschäftigen, die da zu Jesus kommt und ihn fragt, wer ist es überhaupt? Also es wird ja gemeinhin von der Geschichte des reichen Jünglings berichtet, ja, oder erzählt. Also darin stecken schon zwei Informationen. Erstens ist es ein junger Mann und zweitens, er ist reich. Dass er reich ist, das steht hier nicht im Lukas-Evangelium, aber bei Matthäus steht es, ja. Und außerdem erfahren wir noch, dass er ein Oberer war. Was schon sehr erstaunlich ist, weil wenn jemand noch jung ist, ist er normalerweise kein Oberer, sondern er fängt erst mal unten an und wenn man dann älter wird, steigt man langsam auf in der Hierarchie. In diesem Fall müssen wir davon ausgehen, dass er im jüdischen Rat beschäftigt war oder Mitglied des obersten Rates war, ja, des Sanhedrins. Und ja, ihr wisst es ja, wenn sehr junge Menschen schon sehr erfolgreich sind und sehr, sehr, sehr weit oben sind in der Hierarchie, dann kann man gemeinhin davon ausgehen, dass das auch besonders fähige Leute sind. Ja? Wenn man das manchmal in der Politik sieht oder in einem Unternehmen, wenn einer sehr jung ist und es schon sehr weit gebracht hat, dann sind es meistens besonders talentierte Menschen. Wir können auch davon ausgehen, dass wir hier bei diesem Mann es mit so einem talentierten, aufstrebenden, ehrgeizigen Menschen zu tun haben. Ja, und aus welcher Motivation heraus kommt er denn jetzt zu Jesus? Warum tritt er ihm überhaupt gegenüber und stellt ihm diese Frage? Dazu ist interessant zu wissen, dass in allen drei Evangelien vor dieser Geschichte diese Begebenheit steht, wo Jesus mit den Kindern sich umgibt, ja, und die Kinder zu Jesus kommen wollten und die Jünger gesagt haben, lasst unseren Meister in Ruhe, und Jesus dann gesagt hat, nein, ja, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht ab von mir, ja, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja. Und der Oberste hat diese Szene beobachtet und hat gesehen, wie Jesus mit den Kindern umgeht. Und das war eigentlich der Grund, warum er sich angezogen fühlte von Jesus. Die Art und Weise, wie er den Kindern herzlich gegenübertrat, das war der Grund, warum er zu Jesus jetzt also geht und ihm diese Frage stellt. Ja. Das wirft auch sogleich ein Licht auf die Art und Weise, wie auch wir, die wir ja Jesus nacheifern wollen, wie wir Eindruck auf andere Menschen machen können. Ja, wir sind alle sehr, sehr gebildet in biblischen Fragen, mehr oder weniger, und wir können gut argumentieren und wir unterhalten uns auch sehr gerne über biblische Wahrheiten und Weisheiten. Das ist auch gut so, ist auch wichtig, aber wir müssen uns klar machen, dass wir damit keine Menschen überzeugen können vom Evangelium. Ja? Wenn wir ein Vorbild geben im Umgang mit anderen Menschen, wenn andere Menschen uns beobachten und merken, wie geht denn der mit anderen Menschen um, das ist ja ganz herzlich, das ist ja ganz freundlich, dann werden wir ein Vorbild sein und dann werden wir auch andere Menschen interessieren können. Ja? Und dann werden wir auch andere Menschen vielleicht für das Evangelium interessieren können. Aber das ist jetzt so ein kleiner Nebengedanke. Ja, wie redet er Jesus an? Er sagt zu ihm, guter Meister. Und daraufhin sagt Jesus, was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Das hört sich jetzt natürlich im ersten Moment an wie so ein Tadel. Ja? Was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Wie kannst du mich überhaupt als guten Meister bezeichnen? Aber Jesus hat schon erkannt, dass dieser junge Mann auch etwas erkannt hatte, weil er ihn guter Meister nannte. Und die Tatsache, dass Jesus ihm dann entgegnet, was nennst du mich gut, das war kein Tadel, sondern das war mehr so eine Art Prüfung, ein Test. Er wollte wissen, er wollte sozusagen provozieren, um herauszufinden, weiß er denn wirklich, wer ich bin? Denn ich bin ja der gute Meister, das wusste Jesus durchaus. Ja? Wenn er sagt, nur Gott ist gut, dann sagt er damit natürlich, und er weiß es auch, dass er selber als der Sohn Gottes natürlich auch gut ist. Ja? Also ihr versteht den Gedanken und er möchte sozusagen diesen jungen Menschen etwas herausfordern. Und ja, dieser Mann kniete auch vor ihm. Ja, im Markus-Evangelium, wenn wir Markus 10, 7 und 17 können wir das nachlesen, er kam zu ihm hin und kniete vor ihm nieder. Das war auch eine Geste, die darauf hindeutet, dass dieser junge Mann eine Ahnung davon hatte, mit wem er es eigentlich zu tun hatte. Ja. Und dann erfahren wir noch, und das ist für mich auch eine ganz wichtige Information, das steht jetzt wieder, auch wieder im Markus-Evangelium, Markus 10, Vers 21, dass Jesus ihn liebgewann. Ja? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Jesus alle Menschen liebt, aber wenn es in dieser Weise hier in der Bibel steht, dann müssen wir davon ausgehen, dass es eine besondere Zuneigung, eine besondere Sympathie gab, die Jesus für diesen jungen Mann empfand. Deswegen steht es auch so ausdrücklich hier drin. Und das ist auch eine interessante Information. Also er fand zugleich Gefallen an diesem jungen Mann. Ja, und was antwortet er ihm jetzt auf die Frage, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was sagt er jetzt? Jesus zählt einen Teil der 10 Gebote auf. Und zwar beschränkt er sich auf die Gebote des hinteren Teils, in dem das Leben der Mitmenschen untereinander geregelt wird. Er zitiert nicht die ersten 4 Gebote. Aber wenn wir das vergleichen, also die 3 Evangelien, dann sehen wir, dass im einen Evangelium mal das eine Gebot nicht genannt wird, im anderen Evangelium mal das andere Gebot nicht genannt wird. Also wir sehen daran, es geht hier nicht genau um diese Gebote, die er nennt, sondern es geht einfach darum, dass Jesus die Gebote als solche aufzählt. Ja? Er sagt, du kennst die Gebote. Das sind doch die Gebote, die kennen wir doch alle, das weiß doch jeder hier. Ja? Und er sagt interessanterweise auch noch, er erwähnt auch das Liebesgebot, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das sagt er dann auch noch dazu. Hätte der Mann, der ihm gegenüberstand, in diesem Moment sich gedemütigt und seine Unzulänglichkeit erkannt, dann wäre vielleicht die Begebenheit jetzt an dieser Stelle schon zu einem Abschluss gekommen und vielleicht auch zu einem guten Abschluss gekommen. Ja? So wie wir viele andere Geschichten haben, viele andere Begebenheiten, in denen Menschen Jesus begegnen und es zu einer guten Wendung kommt. Ja? Der Zöllner, der den Menschen das Geld zurückgibt oder die Frau, die getröstet und von Jesus aufgefangen sozusagen aus dieser Situation weggeht, obwohl sie eigentlich hätte gesteinigt werden sollen und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichten, ja? Und so hätte es hier eigentlich auch kommen können. Aber was sagt jetzt der junge Mann? Er sagt, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Früher habe ich das immer so gelesen, habe mir gedacht, ah ja, ist ja interessant, ja? Jesus sagt, du sollst die Gebote halten und der Mann sagt, habe ich gemacht. Aber nachdem ich mir das mal genau überlegt habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, wir können diesem jungen Mann nicht so richtig über den Weg trauen. Ja? Er sagt zwar, ich habe das alles gehalten, aber jemand, der sich vor den Heiland der Welt noch dazu wohlgemerkt hinstellt und sagt, ich habe alle Gebote gehalten von meiner Jugend an, dem müssen wir doch eine ganz gehörige Portion Hochmut unterstellen. Oder stimmt ihm mir nicht zu? Also ich glaube, wir dürfen durchaus misstrauisch sein und müssen eigentlich sagen, er kommt ein bisschen selbstgerecht daher, sagt, habe ich gemacht, habe alle Gebote gehalten. Ja? Würden wir das auch machen? Würde einer von euch auch sagen, ich wusste die Gebote von Jugend an und ich habe sie auch immer gehalten? Der möge jetzt die Hand erheben. Aber interessanterweise merkte dieser junge Mann trotzdem, mir fehlt was. Er war nicht wirklich glücklich, er war nicht ausgefüllt, er war nicht zufrieden, er fühlte sich nicht erlöst. Ja? Und deswegen geht er eben zu Jesus und stellt diese ernste Frage. Und Jesus gibt ihm jetzt noch eine zweite Antwort. Und wie gesagt, ich glaube, die Tatsache, dass er ihm noch was dazu sagt, hängt sehr, sehr eng damit zusammen, dass er zunächst also behauptet hat, er hätte die Gebote gehalten. Und Jesus sagt dann ja eben, aber eines fehlt dir noch. Lukas 18, Vers 22. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus spricht nun eine Aufforderung, aber ich würde diese Aufforderung vielmehr als Angebot bezeichnen. Ja? Denn es geht hier darum, einen Schatz im Himmel zu haben und Jesus nachzufolgen, in persona. Ja? Er hat zu ihm gesagt, komm mit mir mit. Denn Jesus hat erkannt, dass es hier um eine Person geht, die er sehr gut hätte gebrauchen können in seinem Gefolge. Es war ein Mann, den er hätte für seine Sache in wunderbarer Weise verwenden können. Er hätte sozusagen im erweiterten Kreis der Jünger, ihr wisst ja, wenn im Neuen Testament von den Jüngern die Rede ist, dann sind nicht immer nur im engeren Sinn die Apostel gemeint, sondern auch noch die anderen Nachfolger. Jesus hat ja eine größere Zahl von Nachfolgern und die 12 Berufenen, die Apostel, das war ja nur der engere Kreis. Ja? Und dieser Jüngling hätte auch einer von seinen Nachfolgern werden können und ein großes Werk tun können, wie Paulus, Silas, Barnabas, Jakobus und viele andere auch. Ja? Jawohl. Und er hatte ihn in besonderer Weise lieb. Er wäre sehr willkommen gewesen. Ja? Und wie reagiert jetzt der Mann? Wir lesen es im Lukas-Evangelium 18,23. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Im Matthäus-Evangelium steht es noch ein bisschen detaillierter. Matthäus 10, Vers 22 und 23. Da lesen wir, Matthäus 10, 22, 23. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Also wir sehen hier ganz deutlich, dass die Tatsache, dass Jesus von ihm erwartet hat, dass er sein Reichtum aufgeben solle, dass ihn das betrübt hat und dass ihn das, ich will mal sagen, ratlos zurückgelassen hat und er wusste jetzt nicht mehr, was er sagen sollte. Er konnte darauf nicht eingehen und er wandte sich ab und ging davon. Es ist also kein gutes Ende wie in vielen anderen Begegnungen, sondern zumindest so, wie es hier berichtet wird, wir erfahren ja nichts über das weitere Leben dieses Mannes, ja? Aber er war in dem Moment nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Äußerlich gesehen war das vielleicht eine flüchtige Begegnung, ein kurzer Moment, den Jesus und seine Jünger, sein Gefolge erlebt haben in der Zeit, in der er umhergegangen ist und wie es viele Begegnungen im Alltag von Jesus gab. Aber liebe Geschwister, wenn wir uns das recht betrachten, welches Drama spielte sich hier in Wirklichkeit ab? Ja, gerade deswegen, weil es uns auch in den Evangelien hier übermittelt wurde und sozusagen die ganze Welt über Jahrhunderte teilnehmen durfte an diesem Ereignis, dann ist es wirklich ein Drama, weil es auch viele, viele Zuschauer gibt, die es miterleben, die es nachempfinden, die sich darüber Gedanken machen konnten. Ja? Und es ist auch stellvertretend für sehr, sehr viele Schicksale in der Weltgeschichte. Diese vielen Menschen, die berufen sind, wie Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja? Das heißt, wenn zum Schluss wenige auserwählt sind, dann sind viele von den Berufenen, und dieser junge Mann war auch ein Berufener, haben sich letztendlich nicht durchringen können, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und wenden sich ab. Das sind keine Menschen, die gleichgültig sind. Das sind keine Menschen, die von vornherein nichts von der Wahrheit wissen wollen. Das sind auch nicht unbedingt immer Menschen, die sich nicht nach der Ewigkeit sehen, die sich nicht eigentlich auch vorstellen könnten, sich darauf zu freuen, dass Jesus eines Tages wiederkommt, wie wir das heute Morgen in der Lektion ja alle besprochen haben. Nein, das sind Menschen, die sich zunächst Jesus zuwenden und die zunächst für ihr eigenes Leben prüfen, was muss ich tun? Ja, und die sich vielleicht auch anschließen der Gemeinde, aber dann hinterher im Endeffekt sich doch abwenden, weil sie keine entschlossene Entscheidung treffen konnten, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte an dieser Stelle zwei, drei Sätze aus dem Buch Leben Jesu lesen, Seite 514. Da heißt es: Sein Anspruch, das Gesetz Gottes erfüllt zu haben, war eine Selbsttäuschung. Denn er bewies, dass Reichtum sein Götze war. Er konnte die Gebote Gottes nicht halten, solange das Irdische den ersten Platz in seinen Neigungen einnahm. Er liebte die Gaben Gottes mehr als den Geber. Das ewige Leben schien ihm zu teuer. Seinen irdischen Reichtum, der sichtbar war, für den himmlischen Schatz aufzugeben, der unsichtbar war, erschien ihm als ein zu großes Wagnis. Ja, jetzt könnten wir das hier abschließen und uns denken, das Problem haben wir ja gar nicht, bin ja gar nicht reich. Ja? Zum Glück hat der Herr mich nicht mit großen Gütern gesegnet und deswegen kann er von mir auch nicht verlangen, dass ich meine großen Güter abgebe. Das ist eine ganz interessante Geschichte, aber mich persönlich betrifft es nicht. Ihr ahnt schon, dass das nicht funktioniert und jeder von euch fängt jetzt auch schon an, sich Gedanken zu machen, warum es ihn persönlich oder sie persönlich doch ansprechen könnte, diese Geschichte. Warum auch er oder sie gemeint sein könnte. Warum wir alle in dieser Rolle des reichen Jünglings stecken könnten. Es geht hier nicht ausschließlich um materiellen Reichtum, natürlich, ihr ahnt es schon, sondern ich denke, man kann es übertragen ganz allgemein auf Dinge, die uns wichtiger sind als der Glaube, als unser Erlöser Jesus Christus. Dinge, die uns so kostbar sind, dass wir sie auf keinen Fall aufgeben wollen. Und wir bauen unser Glaubensleben darum herum und finden Gründe und Argumente, warum das schon seinen Platz hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir eigentlich zugeben, dass es vielleicht doch keinen Platz hat. Ja? Und das ist so, so schwierig. Manchmal ist es leicht, es gibt manche Sachen, auf die kann ich verzichten, das fällt mir nicht so schwer, aber es gibt vielleicht doch manche Sachen, wo es uns ein bisschen schwerer fällt. Es können Gewohnheiten sein, Fernsehen, Radio, Computer und alles, was damit zusammenhängt. Es können auch Bekanntschaften sein. Das versteht mich nicht falsch, wir sollen ja schon zu den Menschen gehen. Ja? Aber wir wissen, dass es Menschen gibt, die einfach uns nicht gut beeinflussen. Und wir wissen, dass wir nicht vielleicht in einer bestimmten Art und Weise einen Kontakt pflegen sollten, wie wir das vielleicht manchmal tun. Ja? Jeder überlege und prüfe, inwiefern das zutrifft. Es kann auch mein Haus oder mein Auto sein, das mir so wichtig ist, dass ich daran viel mehr Gedanken hege und dass es mir sehr, sehr viel mehr Hingabe aus mir erzeugt, als es vielleicht mein Glaube tut. Es kann alles Mögliche sein. Darum entsetzten sich auch die Jünger so sehr, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Ja, die waren nämlich völlig entsetzt anschließend. Wir könnten ja sagen, naja, die Jünger hätten das ja quittieren können, naja, selber schuld. Ja? Der hätte es ja machen können wie wir. Wir haben ja eigentlich auch alles aufgegeben. Hätte er ja auch machen können und er wollte halt nicht. Ist halt so. Aber die Jünger entsetzten sich. Ja? Habt ihr schon mal etwas von dem Ausspruch Zeit ist Geld gehört? Ich glaube schon, das ist sehr bekannt. Ja? Wisst ihr, von wem das kommt? Das ist von Benjamin Franklin. Er ist einer der Gründerväter der amerikanischen Nation. Er war sehr, sehr einflussreich. Ein kleiner, armer, aus armen Verhältnissen stammender Junge, der sich im Laufe seines Lebens hochgearbeitet hat und später zu den einflussreichsten und wohlhabendsten Menschen Amerikas wurde. Er hat an der amerikanischen Verfassung mitgearbeitet. Er hat selber ein erfolgreiches Geschäft gehabt. Ja? Hat Millionen von Dollars verdient schon damals. Und er hat den Ausspruch gemacht, Zeit ist Geld. In seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute, da steht es drin. Ja? Wir mögen vielleicht nicht viel Geld auf unserem Bankkonto haben, aber wir haben alle Zeit. Haben wir Zeit? Also mal so rein objektiv gesehen hat Gott uns alle mit den gleichen 24 Stunden Zeit am Tag ausgestattet. Ja? Aber wer von uns hat schon wirklich Zeit? Ich möchte euch etwas vorlesen aus einem Buch. Das ist ein Zitat, das mir neulich untergekommen ist. Das fand ich so eindrücklich und so stark, dass ich es an dieser Stelle mit euch teilen möchte. Es ist aus dem Buch Flucht zu Gott von Jim Hohenberger. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Sehr schön, freut mich, dass es ein paar Leute gibt. Und da geht es um Zeit. Hast du eine Minute Zeit? Ihr Kongress war der größte, den die Welt je gesehen hatte. Von jedem Fleck der Erde waren die Delegierten gekommen. Waren sie doch besorgt darüber, dass sie anstatt die Konkurrenz auszuschalten, jetzt selbst in Gefahr waren, zerstört zu werden. Heute Abend würden sie die Hauptansprache ihres außergewöhnlichen Führers hören. Die Abgesandten sprechen miteinander mit gedämpfter Stimme und geben wiederholt ihrer Hoffnung Ausdruck, dass, wenn es überhaupt jemand kann, der Redner dieses Abends in der Lage dazu ist. Solange sie sich erinnern konnten, ist er schon ihr Führer gewesen. Überdies wollen sie ihm alle nacheifern. Ihm gehören sowohl ihre Treue als auch ihre Zuneigung und über die Jahre ist er praktisch ihr Gott geworden. Die Delegierten brechen spontan in donnernden Applaus aus, als er vor ihnen erscheint und seinen verdienten Platz auf dem Podium einnimmt. Er sieht über das Meer der begeisterten, zu ihm aufblickenden Gesichter und, wie ein Politiker, genießt er die Ehrerbietung der Menge. Als der Applaus verebbt, atmet er einmal tief ein und beginnt. Hört mir gut zu, ihr Teufel. Ihr werdet die Christen nicht davon abhalten, in ihre Kirchen zu gehen. Sie werden dorthin gehen. Ihr könnt sie nicht davon abhalten, an ihren Lehren festzuhalten oder ihre Gebete zu sprechen. Sie werden es tun. Wir müssen unsere Taktik ändern, wenn wir weiterhin Erfolg haben wollen. Zeit ist der Schlüssel, liebe Freunde. Wir können ihnen ihre Lehre zugestehen, ihre Gebete und ihre Kirchgänge, solange wir nur ihre Zeit kontrollieren. Zeit ist der wesentliche Bestandteil, denn ohne sie werden sie niemals die rettende Verbindung zu Jesus herstellen. Als er das sagte, spuckte er den Namen abfällig aus. Satan fuhr fort: Lasst sie glauben, dass sie errettet sind, während wir ihre Zeit kontrollieren, und sie werden uns genauso gehören, als hätten sie niemals einen Fuß in irgendeine Kirche gesetzt. Und wie machen wir das? Einfach. Wir halten sie mit den ganzen Unwichtigkeiten dieses Lebens in Atem und erfinden unzählige Mittel, um ihre Gedanken zu besetzen. Ermutigt sie zum Ausgeben, Ausgehen, Ausgeben und dann zum Arbeiten, 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 um das alles zu bezahlen. Füllt ihre Briefkästen mit Katalogen, voll mit den tollsten Angeboten, dann zieht nach mit Kreditkartenangeboten, um für alles zu bezahlen. Bringt ihnen bei, dass wahres Glück durch Dinge kommt und ermutigt die Ehemänner, 8, 10, 12 Stunden am Tag zu arbeiten und das 6 bis 7 Tage die Woche. Bringt sie dazu, nötigenfalls 2 Arbeitsstellen zu haben. Lasst es für die Frauen notwendig erscheinen, zu arbeiten. Sagt ihnen, dass es einfach keine andere Möglichkeit gibt, sonst den Lebensstandard für ihre Familien zu erhalten. Dann sorgt dafür, dass die Frauen lange und hart neben ihrer ganzen Verantwortung im Haus arbeiten, sodass sie am Abend nach einem langen, harten Tag keine Energie mehr für ihre Ehemänner und Kinder übrig haben. Überladet ihre Gedanken, sodass sie Jesus nicht mehr in ihr Gewissen flüstern hören können. Bombardiert ihre Sinne mit Musik, die in jedem Haus, am Arbeitsplatz und in den Geschäften dudelt. Sorgt dafür, dass sie mit schlechten Nachrichten erschlagen werden, wo immer sie sich auch hinwenden. Benutzt Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen 24 Stunden am Tag. Füllt ihre Häuser mit Computern, schickt sie auf die Datenautobahn, auf der wir die meisten Abfahrten kontrollieren. Schickt ihnen Unmengen von E-Mails, flutet sie mit dem E-Müll der niemals endenden Informationen, gebt ihnen Laptops, sodass sie immer arbeiten können und so weiter und so fort. An dieser Stelle gehe ich mal raus aus diesem Zitat. Ihr habt es vermutlich verstanden, wo das hingeht. Ja? Das ist eine fiktive Versammlung Satans und seiner Engel. Ja? Das steht natürlich nicht in der Bibel. Aber ihr versteht den Geist und die Idee, die dahinter steckt, die uns so einiges Wahres darüber offenbart, was mit unserem Leben vielleicht los sein könnte und was auch Zeit bedeutet. Ja? Und ihr wisst ja, meistens ist es so, wenn ein Prediger die Aufgabe hat, eine Predigt zu machen, zumal wenn es ein Laienprediger ist wie ich, dann predigt er meistens sich selbst in erster Linie. Ja? Und hofft, dass auch für die Gemeinde ein bisschen was dabei ist. Ich möchte nochmal zurück zu dem reichen Jüngling kommen. Was hatte ihn nochmal dazu motiviert, zu Jesus zu kommen? Er hatte Jesus mit den Kindern beobachtet. Das war es ja gewesen. Ja? Und interessanterweise sagt Jesus im Anschluss an die Begebenheit, nachdem er sich an seine Jünger wendet, um mit ihnen zu sprechen, wenn wir diese Stelle im Markus-Evangelium nachlesen, Markus 10, Vers 24, da sagt er, liebe Kinder, sagt er zu seinen Jüngern, ja? Sagt er, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Er redet sie mit Kindern an. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Stelle in der Bibel gibt, wo Jesus seine Jünger mit Kindern anspricht. Es ist hier sehr prominent. Also dieses Motiv der Kinder taucht nochmal auf. Und ich denke mir, in diesem Satz, wo er sagt, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen, steckt auch gleich der Schlüssel, dass es aber doch möglich ist, weil er sagt, liebe Kinder. Er hat ja auch vorher gesagt, nur ein paar Verse weiter oben in der Bibel, wenn ihr werdet wie die Kinder, wenn ihr das Himmelreich empfangt wie die Kinder, dann kommt ihr hinein, sonst nicht. Ja? Was ist denn jetzt genau dieses Kindliche, was wir alle benötigen? Also wir wissen ja, Kinder machen immer Blödsinn. Ja? Und es kann wohl nicht hier darum gehen, dass wir Erwachsenen jetzt auch wieder alle anfangen, Blödsinn zu machen. Das ist natürlich nicht der Geist und der Sinn dieser Aussage. Aber was ist es am Kindlichen, was wir zurückgewinnen sollen? Das ist jetzt die Frage. Dankeschön. Einfach jawohl. Das sind die Punkte. Also diejenigen, die zu euch Kindern, die hier gerade anwesend sind, zu euch komme ich gleich noch, aber jetzt zuerst mal zu den Erwachsenen. Vielleicht könnt ihr euch noch an eure Kindheit erinnern. Ich habe lebhafte Erinnerungen an meine Kindheit und ich erinnere mich vor allem daran, dass es Zeiten gab des vollkommenen Glücks. Wenn ich irgendetwas Schönes erlebt habe, dann war ich vollkommen glücklich. Ja? Es gab nichts, keine Erinnerung an die Vergangenheit und keine Befürchtung der Zukunft, die mich von so einem ganz vollkommenen Glück hätte abhalten können. Wenn ich etwas Schönes geschenkt bekam oder wenn ich mit meinen Eltern was Schönes erlebt habe, dann war ich in diesem Moment vollkommen glücklich. Und ich frage mich dann, wie viele dieser Momente habe ich in den letzten 10, 20 Jahren erlebt? Natürlich hatte ich sehr schöne Momente, ja. Momente, in denen ich sagen würde, heute war es ein schöner Tag. Aber dieses vollkommene Glück im Vertrauen darauf, dass mein Leben gut verlaufen wird, und das ist etwas Kindliches. Ja? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Jesus möchte uns damit sagen, wenn ihr wirklich mir vertraut, dann könnt ihr das wieder haben. Ja? So verstehe ich das hier. Kinder haben auch keine besonderen Güter normalerweise, ja? Kinder sind abhängig von dem, was die Eltern ihnen geben und vertrauen drauf, ihr habt es ja so schön gesagt, dass es schon gut gehen wird. Ja? Und Kinder haben auch Zeit. Ja? Wenn Kinder sich einer Sache widmen, das wisst ihr ja, dann widmen sie sich dem voll und ganz, dann sind sie ganz mit dieser Sache beschäftigt und denken nicht gleichzeitig noch an irgendwas anderes. Und ihr wisst auch, ihr Erwachsenen, wenn wir dann mit Kindern zu tun haben, dann kriegen wir auch indirekt immer diese Anklage, hey, du bist da gar nicht bei der Sache. Und wir fühlen uns dann vielleicht ertappt und denken, stimmt, ich habe jetzt gerade an die Arbeit gedacht oder was ich nachher noch machen muss. Ja? Wir Erwachsenen, wir haben immer so viele Sachen gleichzeitig im Kopf. Wir widmen uns nicht einer Sache und nur dieser Sache. Das machen die Kinder. Ja? Und wenn wir am Sabbat uns dem Evangelium widmen, dann sagt Gott, macht nur das und nichts anderes. Wie die Kinder. Kinder wünschen sich von Erwachsenen Aufmerksamkeit, voll und ganz, dann sind sie glücklich. Ja? Und auch Gott möchte unsere Aufmerksamkeit, unser Leben voll und ganz, nicht nur einen Teil von uns. Das ist sowieso nicht möglich. Wir können nicht einen Teil von uns Gott geben, das geht überhaupt nicht. Ja? Aber manchmal denken wir vielleicht oder leben in einer Art und Weise, in der wir so tun, als würde das gehen. Ich möchte noch einen kleinen Abschnitt lesen aus dem Leben Jesu zum Abschluss. Seite 514, 515, da heißt es, Nur jene, die Christi Mitarbeiter werden wollen, nur jene, die sprechen, Herr, alles, was ich habe und was ich bin, ist dein, werden als Kinder Gottes anerkannt werden. Alle sollten sich bewusst machen, was es heißt, den Himmel zu begehren und sich dann dennoch abzuwenden, weil sie die geforderten Bedingungen nicht erfüllen wollen. Denkt daran, was es bedeutet, Christus ein Nein entgegenzuhalten. Der Jüngling sagte, ich kann dir nicht alles geben. Sprechen wir auch so? Der Heiland will sich mit uns in die gegebene Aufgabe teilen. Er bietet uns an, die von Gott verliehenen Mittel zu gebrauchen, um sein Werk in der Welt voranzutreiben. Allein auf diesem Wege, ich wiederhole, allein auf diesem Wege vermag er uns zu retten. Ja, nun denken wir vielleicht auch wie die Jünger, Zitat, wer wird dann selig werden? Ja, wer kann das erfüllen? Markus 10, Vers 27. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott nicht, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Lasst uns festhalten an dem Vertrauen darauf, dass Gott dieses Wunder an uns, an jedem Einzelnen von uns vollbringen möge. Amen.